Ihr Lieben, ich möchte euch am Anfang des Gottesdienstes, der Predigt heute, bitten, mal mutig zu sein. Und ich möchte euch bitten, drei Dinge zu holen. Erstens ein Zettel, zweitens eine Schere und drittens ein Stift. Das ist jetzt noch nicht so mutig. Und wenn du das geholt hast, dann schneid dein Zettel mal in so einen Streifen. Ungefähr so, wie ich das gemacht habe, mit der Schere. Danach mach mal eine Skala. Mach mal 10 Striche, ungefähr im gleichen Abstand. Und dann schreibst du an die Striche 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, so wie ich das hier gemacht habe. Und dann hast du hier so eine Skala, ungefähr so wie ich. Bis dahin ist das noch nicht mutig. Und wenn du noch Zeit brauchst, das vorzubereiten, hey, dann fühl dich frei, jetzt einmal auf Pause zu drücken. Ich warte dann hier so lange. Und wenn du fertig bist mit deiner Skala, die ungefähr so aussieht wie meine, dann drück wieder Play und guck die Predigt weiter. Und dann bin auch ich wieder hier. Also, wenn du deine Skala vorbereitet hast, dann möchte ich dich jetzt bitten, mutig zu sein. Mach mal Folgendes. Wenn du diese Skala hast, dann guck mal, überleg mal kurz, guck sie dir an und stell dir vor, das sind Lebensjahre. Ja? Und frag dich mal, was meinst du, wie alt wirst du mal? Über den Daumen. Ja? Es muss nicht aufs Jahr genau sein, es ist jetzt auch keine Vorhersage, da kannst du wirklich gelassen sein. Aber überleg mal, was meinst du ungefähr, wie alt du wohl wirst? Ich habe 100 unten drauf geschrieben, aber ich glaube nicht, dass ich das werde. 90, keine Ahnung, also statistisch, ja, kann ich froh sein, 85 ist, glaube ich, ein gutes Alter, würde ich mich nicht beschweren. Deswegen knicke ich meinen Zettel mal bei 85 ab. Ich weiß nicht, wie alt du mal denkst, dass du wirst. Knick an der Stelle mal deinen Zettel ab und dann reiß diese an der Stelle den Zettel ab. Diesen Teil, da gehst du davon aus, den wirst du nicht erleben, den kannst du also wegpacken, beiseite, was du übrig hast, ist die Gesamtzeit deines Lebens. Wie gesagt, ich bin nicht Gott, du bist nicht Gott. Er hält unser Leben in der Hand. Es mag mehr oder weniger sein, was uns zur Verfügung steht, aber gehen wir erstmal davon aus. Ja? Wenn du das jetzt hast, guck es dir an. Das ist ungefähr die Zeit, deine Lebenszeit, die du zur Verfügung hast auf dieser Welt, die Gott dir zugemessen hat. Aber davon ist ja schon einiges vergangen. Ich weiß nicht, wie weit das bei dir ist, wie viel das ist. Bei mir sind es 43 Jahre, ziemlich genau. Also kann ich hier bei 41, 42, 43 den nächsten Knick machen. Das einmal wieder gut umfalzen, auf die andere Richtung auch noch. Und dann mach das gerne mal da, wo dein aktuelles Alter ist. Und dann reiß den Zettel da wieder durch. Das, was du jetzt in der Hand hast, der obere Teil, von 10 bis 0 bis zu deinem Alter, das ist die vergangene Zeit. Da kannst du nichts hinzutun, du kannst nichts wegnehmen. Es ist Vergangenheit. So, und wir wollen nicht in der Vergangenheit leben. Deswegen weg damit. Was übrig bleibt, ist dieser Streifen. Bei mir über den Daumen 40 Jahre. Vielleicht sind es mehr, vielleicht sind es weniger. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall weniger Zeit, als ich ursprünglich hatte. Und die Frage ist, was in der Zeit davor war, das weiß ich. Da kann ich mich dran erinnern. Was in der Zeit danach ist, das ist eine große Frage. Aber das ist ungefähr die Zeit, die dir bleibt. Und es macht Sinn, von Zeit zu Zeit mal darüber nachzudenken, wie viel Zeit bleibt mir eigentlich noch und was will ich anfangen mit der Zeit, die mir gegeben ist. Aber meistens kommen wir dann auch noch an einen anderen Punkt. Es gibt hier eine Abrisskante unten und ein Ende, auf das wir zugehen. Und die Frage ist, was ist danach? Das ist eine Frage, mit der wir uns ganz selten gerne beschäftigen. Und deswegen habe ich dich gebeten, heute mal mutig zu sein. Und ich möchte dich weiter mutig sein, weil heute geht es genau um diese Frage. Psalm 90, Vers 12 sagt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es ist wichtig, über unser Sterben und über den Tod nachzudenken. Ich habe diese Aktion mal ein bisschen länger, ein bisschen größer in einem Gottesdienst vor einigen Jahren gemacht, in meiner alten Gemeinde, in der ich vorher mal war. Und ich weiß noch, wie nach dem Gottesdienst eine Frau auf mich zukam, Frau mittleren Alters, kam auf mich zu und war ziemlich sauer. Sie fand das unmöglich, sie hat das auch gesagt, hat mich auch gleich angefangen zu beschimpfen an der Kirchentür und haben gesagt, dass sie es unmöglich findet, sowas zu machen. Und dass sie sich wirklich ärgert und Gottesdienst war ja zu Ende, ich hatte Zeit, bin mit ihr ins Gespräch gekommen und gesagt, lass uns doch mal drüber sprechen. Mich würde interessieren, was sie so ärgert, was verletzt sie so, was ärgert sie so? Und dann hat sie angefangen, dass nicht ihr Zettel sie so ärgert, sondern der Zettel ihrer Mutter, die dabei war. Ihre Mutter war schon über 90 und hatte am Ende der Aktion vielleicht noch 2, 3 Jahre in der Hand. Und in diesem Moment ist der Tochter aufgefallen, wie wenig Zeit sie noch mit ihrer Mutter hat. Und darüber hat sie angefangen nachzudenken. Der Mutter war das bewusst, die war gar nicht so erschrocken. Ich kannte sie. Die fand das gar nicht so problematisch. Aber die Tochter, die musste sich auf einmal mit dem Tod ihrer Tochter auseinandersetzen. Und vielleicht war es sogar gut und sie hat die Zeit nochmal genutzt. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir wollen heute auch klug werden und mal über das Sterben nachdenken. Das tun wir nämlich häufig viel zu wenig. Als Pastor habe ich mit Tod und Sterben natürlich schon von Berufs wegen wahnsinnig viel zu tun. Ich habe viele Beerdigungen, die ich mache. Ich begleite Sterbende, aber ich begleite auch die Angehörigen und die Hinterbliebenen von Verstorbenen, begleite sie in ihrer Trauer. Und was mir da begegnet, gerade bei Beerdigungen, sind ganz viele Menschen, die entweder trauern, die verzweifelt sind, die manchmal hoffen. Das ist wunderschön zu sehen. Da sieht man, wie unterschiedlich Menschen reagieren können auf den Tod eines Menschen. Aber das, was mir am meisten begegnet, sind Menschen, die verdrängen und die das nicht annehmen können und sich damit nicht auseinandersetzen können, dass es da eine Grenze gibt und dass ein Tod auf uns wartet. Das ist todsicher. Die deswegen aus Angst davor da gar nicht hingucken. Und wir wollen da heute mal hingucken, denn was ich als Fazit ziehe, aus all den Begleitungen von Sterbenden oder von Trauernden, gibt es ein Fazit, das ich mitnehmen würde. Es kann jeden Augenblick zu Ende sein. Das habe ich so häufig erlebt in Trauergesprächen, dass Menschen sagten, wir hatten uns doch noch Folgendes vorgenommen. Gerade jetzt in diesem Jahr wäre mein Mann in Rente gegangen und wir hatten uns so viel vor und jetzt ist er gestorben. Wie häufig habe ich solche Geschichten gehört? Und das nicht nur bei alten Menschen, sondern auch bei Jungen, manchmal sogar bei Jugendlichen, die von einem auf einen anderen Augenblick aus dem Leben gerissen wurden. Du weißt nicht, wann dein Ende ist. Das hier ist sehr theoretisch. Und vielleicht macht der Zettel in deiner Hand dir sogar Mut, weil er noch so groß ist. Und das freut mich total. Aber Gott hält unser Leben in der Hand. Und es kann jeden Augenblick zu Ende sein. Und damit müssen wir rechnen. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Niemand verspricht dir, dass ich diese Predigt zu Ende halten kann. Es kann sein, dass ich sterbe, bevor ich diese Predigt zu Ende gehalten habe. Und dann ist die Frage, bin ich darauf vorbereitet? Bist du darauf vorbereitet? Bist du darauf vorbereitet, dass das Ende kommt? Vielleicht früher, als du gedacht hast. Und lebst du damit? Rechnest du damit? Oder verdrängst du das aus Angst davor, dich damit auseinanderzusetzen? Es gibt einen Zeitpunkt in unserem Leben, da können wir es nicht mehr verdrängen. Der Tod kommt und das ist todsicher. Und dann ist es besser, darauf vorbereitet zu sein, vorher, als davon überrascht zu werden, bevor es zu spät ist. Und deswegen wollen wir heute auf das große Angebot von Jesus gucken und es hoffentlich vielleicht noch ein Stück mehr annehmen. Jesus sagt in dem fünften Ich-Bin-Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Johannes 11, Vers 25. Da wollen wir heute hingucken. Und ich möchte da mit euch reingucken in eine großartige Geschichte. Ich schnapp mir mal kurz meine Bibel. Und das solltest du auch tun. Also wenn du deine Bibel nicht greifbar hast, mach Pause, hol deine Bibel und dann schlag sie auf in Johannes 11. Für bei dem nächsten Ich-Bin-Wort. Wir hatten das schon ein paar Mal. Die Ich-Bin-Worte, die bauen aufeinander auf. Und vielleicht, wenn du die alten Predigten da in dieser Predigtreihe gesehen hast, dann hast du das gemerkt, wie Johannes diese Ich-Bin-Worte benutzt, um sein Evangelium so aufzubauen, dass es immer mehr dazu hinführt, dass wir erkennen, wer Jesus ist. Letzte Woche erst haben wir uns beschäftigt mit dem großen Ich-Bin-Wort, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, Johannes 10, Vers 11. Und ich schütze sie. Und ich kümmere mich um meine Herde. Und es ging letztens und endes darum, dass Gott seine Kinder beschützt und Jesus seine Herde schützt und für sie sein Leben gibt und opfert, um sie zu schützen. Und davor hatten wir uns beschäftigt mit der Frage, wie werde ich eigentlich Teil dieser Herde? Wie werde ich ein Kind Gottes? Denn wir sind es nicht von Geburt. Also werde ich Teil dieser Herde? Und da ging es um dieses Ich-Bin-Wort, wo Jesus sagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Wenn du mit mir lebst, dann wirst du Teil von Gottes Familie. Und dann hatten wir auch gehört, wie Jesus gesagt hat, in Johannes 10, Vers 28, wo er gesagt hat, dass er seinen Schafen das ewige Leben gibt und dass niemand sie aus seiner Hand reißen kann. Niemand kann sie ihm wegnehmen, damit sie nicht verloren gehen. Und heute, da wollen wir uns mit dem nächsten Abschnitt beschäftigen, wo Johannes uns erklärt, was das ganz konkret heißt und wozu das führt, dass wir wissen dürfen, niemand kann uns aus der Hand von Jesus herausreißen. Und da beschäftigen wir uns mit der Geschichte von der Auferstehung, der Auferweckung von Lazarus, Johannes 11, Vers 1 bis 45. Das ist eine großartige und wunderbare Geschichte. Leider ist sie so lang, dass ich jetzt nicht Vers für Vers auf alles eingehen kann. Aber die wichtigsten Dinge, die will ich anreißen. Ich bitte dich, lies sie gerne nochmal im Ganzen zu Hause. Lies auch gerne noch ein Stück weiter. Oder, wenn du jetzt möchtest, mach Pause. Lies die Geschichte einmal durch, damit du nicht sofort erstmal hörst, was ich sage, sondern erstmal in Gottes Wort guckst und dich ansprechen lässt und dann lies weiter. Also, jetzt geht's weiter mit Johannes 11, Vers 1 bis 45. Was passiert? Jesus ist gerade am Ostufer des Jordans. Ja. Er ist dahin geflohen, nachdem die Pharisäer versucht haben, ihn zu steinigen, weil sie sich so über ihn geärgert hatten und das, was er gesagt hat. Da ist er dahin gegangen und da ist er mit seinen Jüngern, als ihn eine Botschaft erreicht. Die Botschaft kommt von Maria und Martha, zwei Schwestern, die nicht nur Schwestern voneinander sind, sondern sie haben noch einen Bruder, Lazarus. Und sie schicken einen Boten zu Jesus, weil Jesus ein guter Freund von Lazarus, von Maria und Martha ist. Und Lazarus ist sterbenskrank, er ist richtig krank und die Schwestern machen sich richtig Sorgen. Und deswegen schicken sie einen Boten zu Jesus, weil sie wissen, wie lieb Jesus Lazarus hat. Und wahrscheinlich mit der Hoffnung, dass Jesus kommt und ihn heilt. So. Aber was passiert, als Jesus die Botschaft hört, unterhält er sich mit seinen Jüngern, die Lazarus offensichtlich auch gekannt haben. Und er sagt, die Jünger scheinen aufgebracht zu sein, aufgewühlt. Auf jeden Fall sagt Jesus seinen Jüngern, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Was Jesus sagt ist, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Das ist nicht das Ziel dieser Krankheit. Diese Krankheit hat das Ziel, dass ich in meiner Göttlichkeit sichtbar werde, damit ihr erkennt, wer ich bin. So, darum geht es. Und Jesus bleibt deswegen ganz gelassen noch einige Tage, zwei Tage am Jordan. Und plötzlich kommt es zu einer Situation, dass er etwas spürt. Er geht zu seinen Jüngern und sagt, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt hin, um ihn wieder aufzuwecken, Vers 11. Und die Jünger verstehen das offensichtlich nicht ganz so, wie Jesus das gemeint hat. Jesus spricht hier von seinem Tod. Er sagt, Lazarus ist gestorben. Aber die Jünger denken, er ist, naja, wenn Jesus eingeschlafen sei, sagt, meint er wohl eingeschlafen. Da merkt ihr, dass eingeschlafen an dieser Stelle tatsächlich, wir sagen, das ist in unserem Sprachgebrauch häufig so, dass jemand eingeschlafen ist und wir meinen, er ist gestorben, so wie Jesus das gemacht hat. Aber das war damals nicht üblich offensichtlich, denn die Jünger reagieren darauf und sagen, naja, wenn er schläft, dann wird's ihm wohl bald besser gehen. Sie denken, es geht mit seiner Krankheit bergauf. So, aber nein, Lazarus ist gestorben, das wird hier nochmal deutlich gesagt. Und deswegen bricht Jesus mit seinen Jüngern auf. Aber an dieser Stelle möchte ich kurz nochmal einhaken, bevor wir weitergehen in der Geschichte, denn wir können hier eine tiefe Wahrheit lernen. Der Tod ist für Jesus kein Problem. Wenn Jesus über den Tod spricht, dann spricht er mit einer Leichtigkeit darüber. Eine Leichtigkeit, obwohl er genau weiß, worum es geht. Ja? Er spricht mit einer Leichtigkeit darüber, weil er für ihn ist es, dass er auferwecken. Ja, die Auferstehung ist für ihn ungefähr so schwer wie für mich morgens meine Kinder aufzuwecken. Ja, das ist sein Vergleich. So wie ich morgens zu meinen Kindern gehe und wahrscheinlich ist es meine Kinder morgens zu wecken. Ich meine, sie werden auch älter, sie schlafen gerne morgens und stehen nicht mehr ganz so gerne vor allen Dingen zur Schule auf. Da ist das Wecken, wird das schon schwieriger. Für Jesus ist es kein Problem. Er sagt, ich gehe einfach hin und wecke ihn auf. Ist überhaupt kein Ding. Wo ist das Problem? Und genau das zeigt, wie Jesus über den Tod denkt. Es hat eine Leichtigkeit. Es ist überhaupt gar kein Problem, kein Hindernis für ihn. Und so kommt er also dann nach Bethanien, in die Nähe des Dorfes, wo Lazarus lebt, mit seiner Familie oder gelebt hat. Er ist ja gestorben. Und als Maria und Martha das hören, dass Jesus in der Nähe ist, läuft Martha ihm entgegen von zu Hause. Ja, sie läuft ihm entgegen, begegnet ihm außerhalb des Dorfes und fällt ihm weinend in die Arme. Ja, ich kann mir das so richtig bildlich vorstellen, wie sie schluchzend kommt und sie sagt, das Erste, was sie sagt, ist: Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Oh, was für ein Schmerz und was für eine Verzweiflung in diesen Worten, aber auch eine Enttäuschung. Jesus, wenn du da gewesen wärst, du hättest was tun können, er wäre nicht gestorben, aber du warst nicht da. Aber sie sagt noch mehr. Der zweite Satz ist, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. In der Aussage von Martha, da kommt Verzweiflung, Enttäuschung, aber auch Vertrauen und Glauben kommen in einem bunten Mix zusammen. Und man guckt ihr mitten in dieses aufgewühlte Herz. So. Und es ist spannend, was Jesus jetzt antwortet. Das wird wirklich ganz spannend. Jesus antwortet, Martha, dein Bruder wird auferstehen. So, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha antwortet, ich weiß, dass er auferstehen wird. Das wird am letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Also Martha weiß, es gibt eine Auferstehung. Das hat sie gelernt, das ist Teil ihrer Religion. Ja? Das hat sie gelernt, es gibt eine Auferstehung der Toten am letzten Tag. Wenn Gott kommt und alles neu macht, dann tun sich die Gräber auf und dann wird es eine Auferstehung der Toten geben. Das ist religiöses Wissen. Aber offensichtlich ist Folgendes, finde ich interessant. Sie sagt vorher, was immer du bei Gott erbittest, es wird er dir geben. Aber sie geht nicht davon aus, dass das eine Auswirkung auf hier und jetzt hat. Sie hofft nicht darauf, dass dieser Jesus jetzt noch einen Unterschied machen kann. Was immer sie gerade gesagt hat, wird von ihren Zweifeln überdeckt. Ihr religiöses Wissen, ihre religiöse Bildung, ihre Religion, ihre Tradition, all das, was sie mitbringt, ist offensichtlich stärker als ihr Vertrauen auf Jesus in dieser Situation. Und das ist bei so vielen von uns so. Und deswegen antwortet Jesus einen ganz spannenden Satz. In dieser Situation sagt er zu dieser aufgelösten Martha, die er wirklich lieb hat, er sagt ihr, Martha, ego eimi, ich bin der ich bin. Ich bin der, ich bin für dich da. Ich bin Jahwe. Ich bin der lebendige Gott, der allmächtige Gott. Ich bin es. Wörtlich sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals mehr sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Was für eine Aussage, was für eine große, große Aussage. Was Jesus, der Martha hier im Prinzip sagt, ist: Martha, du denkst an Religion, du denkst an Tradition, du denkst an diese religiösen Systeme, die du gelernt hast, als wenn das automatisch passieren würde, dass es irgendwann eine Auferstehung geben würde. Martha, so funktioniert das nicht. Alter, darum geht es nicht. Martha, es geht um mich. Und um deine Beziehung zu mir. Es geht um mich allein. Ich bin der ich bin. Ich bin der lebendige Gott. Und ich gebe nicht nur das Leben. Ich bin das Leben, sagt er. Ich bin die Auferstehung. Und ich bin das Leben, Martha. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, Martha. Weil er zu mir gehört. Und das Leben hat, weil er mich hat. Und niemand wird ihn aus meiner Hand reißen. Das hatten wir letzte Woche in Matthäus 10, Vers 28. Niemand wird ihn aus meiner Hand reißen. Martha, vertrau mir. Mehr brauchst du nicht. Du brauchst nichts anderes zu tun, als mir zu vertrauen. Darum geht es. Ich habe gedacht, wie kann ich euch das deutlich machen? Wie kann ich das verdeutlichen, was das für eine Situation ist? Ich musste denken an Kinder, die zu ihrem Papa kommen, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht von deinen eigenen Kindern, aber vielleicht auch von dir selbst. Von damals, wenn irgendwas kaputt gegangen ist, irgendein Spielzeug oder irgendwas ist dir runtergefallen. Ich habe zum Beispiel in so einer bestimmten Lebensphase in meiner Kindheit gerne Dinge, vor allem elektrische Dinge, auseinandergebaut, auseinandergeschraubt. Ich wollte verstehen, wie sie funktionieren. Und danach haben sie nicht mehr funktioniert und waren kaputt. Also irgendwie solche Situationen. Und ich erlebe das heute mit meinen Kindern, dass sie manchmal zu mir kommen, mir was hinhalten und sagen, Papa, ist mir kaputt gegangen. Und dann gucke ich mir das an. Und wenn ich gute Hoffnung bin, dass ich jetzt wieder hinkriege, dann gucke ich sie manchmal meine Kinder an und sage, keine Sorge, das kriege ich wieder hin. Und dann mache ich was, was die Kinder nicht verstehen. Ich repariere das. Manchmal tue ich nur neue Batterien rein und dann gebe ich es meinen Kindern und auf einmal funktioniert es wieder. Und sie mussten nichts tun, sie mussten nicht verstehen, was ich tun kann. Ja, selbst wenn ich ihnen das erkläre, wenn ich meinem Sohn erkläre, wie ich das hinkriege, dass der Rechner wieder funktioniert und er wieder eine Videokonferenz in der Schule machen kann, dann versteht er das noch nicht. Ja, so weit ist er im Rechner, im Computerarbeiten noch nicht drin. Aber ich verstehe es und das reicht und er vertraut mir und kommt mit seinem Problem zu mir und das reicht. Letzten Endes geht es mit Jesus genau um dieselbe Sache. Wir kommen mit unserem Leben, auch mit unserem brüchigen Leben, von dem wir wissen, dass es kaputt geht und am Ende mal zerbrechen wird, zu Jesus und sagen, Jesus, guck mal, es geht kaputt. Und hoffentlich hören wir dann von Jesus, hey, das ist kein Problem. Das ist kein Problem, das kriege ich wieder hin. Genau diese Situation geht es, um dieses Vertrauen. Und die Frage ist, kannst du Jesus so dein Leben anvertrauen? Darum geht es. Kannst du dein Leben so Jesus anvertrauen und davon ausgehen, dass er es wieder heile macht? Dass er am Ende alles gut machen kann oder nicht? Und ich weiß, das ist nicht immer ganz leicht, dieses Vertrauen mitzubringen. Denn das Misstrauen darin, dass Jesus reicht und wir nichts tun müssen, wir nicht gute Menschen sein müssen oder das erarbeiten können oder irgendwas selber dafür tun können, dieses Misstrauen, das steckt schon sogar, das begegnet uns sogar in diesem Ich-Bin-Wort. Das ist ganz verrückt. Ich lese es nochmal vor. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Wo könnte da das Misstrauen drin stecken? Ich kenne Menschen, die das lesen und sagen, nee, kann ich nicht vertrauen. Ist Jesus wirklich vertrauenswürdig? Allein der Satz, seien wir doch mal ehrlich, dieser Satz ist 2000 Jahre her. Wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben, sagt Jesus. Das ist 2000 Jahre her. Wie viele Menschen sind in diesen 2000 Jahren gestorben? Obwohl sie an Jesus geglaubt haben. Kann ich Jesus wirklich vertrauen? Ich meine, es geht um Leben und Tod. Es geht um dein Leben. Ist wichtig, diese Frage zu stellen oder nicht? Kannst du Jesus vertrauen? Ist er vertrauenswürdig? Und genau da wollen wir jetzt hingucken. Es gibt sogar Theologen, die sagen, an dieser Stelle, Jesus ist davon ausgegangen, dass er wiederkommt, bevor die Menschen sterben. Ich glaube, dass das Käse ist, und zwar nicht, weil ich klüger bin als viele Theologen, sondern einfach, weil es in dem Satz davor steht. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er setzt den Tod also voraus. Er setzt voraus, dass Menschen sterben werden. Also das kann nicht diese Möglichkeit sein. Also was meinte Jesus, wenn er diesen Satz hier sagt, wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben? Das ist ein wichtiges Detail drin. Ich glaube, dass es besser ist zu lesen, wer lebt und an mich glaubt, wird niemals wirklich sterben. Denn um diesen Satz zu verstehen, müssen wir verstehen, wie die Bibel über den Tod denkt und über das, was danach kommt. Jesus redet ja nicht einfach so aus dem Freien, sondern Gott hat im Alten Testament immer wieder schon Dinge angekündigt. Ja? Das heißt, Jesus erläutert hier, er greift etwas auf, was Martha total verstanden hat und was die Leute, die das gelesen haben, alle verstanden haben. Auch Johannes hat sehr klar gewusst, worüber Jesus hier spricht, nur wir wissen es nicht. Also von daher eine kurze Perspektive, was meint Jesus hier mit diesem, oder warum sage ich, wir müssten lesen, wer lebt und an mich glaubt, wird niemals wirklich sterben. Es hat was zu tun mit diesem Gedanken, den uns gerade schon in Vers 11 begegnet ist, dass Jesus sagt, Lazarus schläft, ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Die Vorstellung von Jesus ist offensichtlich, dass der Tod für ihn tatsächlich nur sowas wie ein Schlaf ist, aus dem er uns mit einem Fingerschnippen, mit einem Kuss aufwecken kann. Und das Nächste, was wir sehen, ist sein Gesicht. Gucken ihm in die Augen. Es sieht aus wie der Tod für uns. Aber aus der Perspektive von Jesus ist es eigentlich nur ein Schlaf. So, da ist der, der Gedanke des Totenschlafes drin. Vielleicht kennst du das, die Totenruhe, die begegnet uns auch heute in unserem Sprachgebrauch. Und das ist ein Bild, das zieht sich durchs ganze Neue Testament dann weiter durch. Nicht nur Jesus spricht so vom Sterben bei Lazarus, auch an anderen Stellen, sondern auch Paulus nimmt dieses Bild immer wieder auf. Wenn Paulus von den verstorbenen Geschwistern der Gemeinde spricht, also von Kindern Gottes, die gestorben sind, dann spricht er von den Entschlafenen in Christus. Also denen, die eingeschlafen sind in Christus hinein, die in ihm ruhen, sicher aufbewahrt bis zum Tag der Auferstehung, bis er sie wecken wird, auferwecken wird. So, da steckt das sogar sprachlich schon drin. Die Entschlafenen, die erweckt werden. Einschlafen und aufwecken. Genau daher kommt das. Das steckt da drin. So. Und Paulus geht davon aus, dass die Verstorbenen, oder das Neue Testament und auch Jesus, gehen davon aus, dass die Verstorbenen quasi eingeschlafen sind. Und wenn Jesus wiederkommt, weckt er sie auf und an Tag der Auferstehung. Und bis dahin wird für sie keine Zeit vergangen sein. Plötzlich machen sie die Augen auf. Das ist wie einschlafen und aufwachen. Es ist keine Zeit vergangen. Du kennst das. Du kennst das aus deinem Leben. Wenn du, Sterben ist letzten Endes nichts anderes als, ich sterbe jetzt und mache meine Augen zu. Und das Nächste, was passiert ist, dass Jesus, wenn ich zu ihm gehöre, mich auferweckt und ich mache meine Augen wieder auf. Und dazwischen wird nichts vergangen sein für mich. Keine Zeit. Es ist wie wenn du schläfst. Das kennst du. Wenn du abends ins Bett gehst und es ist schon dunkel und du wachst mitten in der Nacht auf, ja, durch ein Geräusch oder ein Kind hat geschrien oder was auch immer. Was kannst du nicht sagen? Du kannst nicht sagen, wie spät es ist oder wie viel Zeit vergangen ist. Dazu brauchst du eine Uhr oder den Sonnenstand oder du musst sehen, wo der Mond gerade steht, dass der sich bewegt hat. Okay, geschenkt. Aber wenn es stockduster ist, kannst du nicht sagen, wie viel Zeit vergangen ist. Du bist eingeschlafen, du bist aufgewacht. Genauso funktioniert offensichtlich Auferstehung. Das ist das Bild dahinter. Ja? Wenn ich jetzt sterbe, in diesem Augenblick, dann werde ich das Nächste, woran ich mich erinnere, wird, und darauf freue ich mich, wenn die Augen Jesu sein, die ich gucke, wenn er mich auferweckt. Hoffentlich. Und ich werde hoffentlich meine Geschwister aus der Gemeinde, vielleicht auch dich, sehen. Hoffentlich meine Familie und meine Kinder, meine Frau, Menschen, die ich liebe, die zu Jesus gehören. Ich werde sie wiedersehen in diesem Augenblick. Sondern für mich wird keine Zeit vergangen sein. Für euch, wenn ihr noch länger lebt als ich, dann wird mehr Zeit vergangen sein. Natürlich, weil ihr später eingeschlafen seid, um in dem Bild zu bleiben. So. Und so denkt die Bibel über den Tod. Die Bibel kennt nicht den Gedanken einer unsterblichen Seele, die danach so in den Himmel flattert und irgendwie in so einer Himmelwolkenwelt irgendwo da oben schwebt, wo die Toten von oben auf uns runtergucken, uns beobachten, was bei uns im Leben so passiert. Diese Vorstellung, die kommt aus der griechischen Kultur, aus der griechischen Philosophie und Mythologie. Das hat nichts mit der Bibel und dem biblischen, Reden und Gedanken über Auferstehung und Ewigkeit zu tun. Lies mal Offenbarung 21. Da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn das Alte ist vergangen, ja, und das Meer ist nicht mehr. Und der auf dem Thron saß, sprach, ich mache alles neu. Der Himmel in der Bibel ist nicht da oben irgendwo im Jenseits, sondern hier auf der Welt. Wenn Jesus wiederkommt und alles neu macht und die Welt umgestaltet nach seinem guten und ewigen Willen, da wird der Himmel sein. Und da werden wir auferstehen und einen neuen Körper und einen neuen Leib haben. Das ist die Bibel. Die Bibel vertröstet uns nicht mit einer Himmelwolkenwelt, sondern sie verspricht uns etwas sehr Reales. Eine neue Welt, in der wir nach unserer Auferstehung mit einem neuen Leben leben werden. Das ist die biblische Perspektive und all das steckt drin in diesem Satz und diesen Gedanken, die uns Jesus hier präsentiert. Nicht ausgeführt. Jesus setzt es voraus bei den Menschen, mit denen er redet. Aber er führt es nicht aus. Warum? Weil es alles verkomplizieren würde. Diese ganze Frage nach dem, wie passiert das? Wann passiert das? Auf welche Art und Weise passiert das? Wo passiert das? Das sind alles Fragen, mit denen sich Theologen beschäftigen und Menschen, die es genau wissen wollen. So wie Paulus. Deswegen kommt es später in den Paulusbriefen sehr deutlich nochmal. Aber eben auch Theologen beschäftigen sich damit. Oder Menschen, die zweifeln. Die stellen diese Fragen auch. Und deswegen bin ich froh, dass wir nicht nur diese Stelle von Jesus haben, sondern auch Paulus, der es uns nochmal näher erläutert und damit wir es besser verstehen. Weil gerade wenn wir zweifeln, dann brauchen wir manchmal auch diesen tieferen Blick. Deswegen entschuldige auch diesen kurzen Ausflug nochmal ein bisschen tiefer in die Situation, in den Gedanken von Auferstehung in der Bibel. Aber es ist wichtig, manchmal für manche Menschen, die zweifeln, genau das zu verstehen. Aber das Wesentliche ist es nicht. Das alles, diese Fragen und die Erklärung sind nicht das Wesentliche, sind nicht das Eigentliche, das Entscheidende. Das Entscheidende ist eine Frage. Kannst du Jesus vertrauen? Das ist die alles entscheidende Frage, um die es in allem geht. Du bist nicht dafür geschaffen, Gott zu verstehen, sondern ihm zu vertrauen. Dafür bist du geschaffen. Und du wirst die Auferstehung, den Himmel und das ewige Leben niemals verstehen. Aber du kannst es erleben, wenn du Jesus vertraust und wenn du mit ihm lebst, dann wirst du auch in Ewigkeit leben. Wenn du Jesus wie ein Kind mit deinem Leben zu ihm kommst und sagst, guck mal, Papa ist kaputt gegangen. Und dann von ihm hörst, mein Kind, mach dir keine Sorgen. Ich krieg das wieder hin, das ist kein Problem für mich. Ich mach das heile, vertrau mir einfach. Kannst du Jesus so dein Leben anvertrauen? Mit all den Brüchen, die es hat. Wenn ja, wird das alles verändern in deinem Leben. Ich verspreche es dir. Ich erlebe es selber bei mir und ich erlebe es bei anderen. Es wird alles verändern. Erstens wird es den Ausgang deines Lebens verändern, denn wenn du Jesus hast, hast du das Leben. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Denn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Was du dann hast, ist am Ende nicht der Tod. Der Tod wartet nicht auf dich. Sondern ein kurzer Schlaf, von dem Jesus dich wieder auferwecken wird. In ein neues Leben. In seiner ewigen Himmelswelt. Das ist das, was dich dann erwartet. Der Ausgang deines Lebens wird sich total ändern. Von Tod zu Leben. Und das Zweite, wenn du ihm vertraust, was sich ändert, ist dein Leben hier und jetzt. Das ist eine wichtige Perspektive. Denn du brauchst keine Angst mehr vor dem Tod haben. Du brauchst keine Sorge mehr vor dem Tod haben. Du kannst voller Gelassenheit und Zuversicht im Hier und Jetzt leben. Du kannst auch Risiken eingehen. Weil du weißt, der Tod ist nicht das Schlimmste, was mir passieren kann. So, danach kommt Jesus. Ich werde auferweckt und in seine Augen gucken. Und du musst nicht mehr jeden Funken Sinn und Erlebnis aus diesem Leben pressen. Und dieses Leben aus alles rausholen, was drinsteckt und einen Fokus auf diese Welt haben. Weil du weißt, das Beste kommt erst noch. Ewiges Leben bei und mit Jesus. Es wird alles ändern. Dein ganzes Leben, dein ganzen Fokus, deine ganze Ausrichtung auf das, was Leben lebenswert macht. Und das Beste ist, Jesus fordert nicht blindes Vertrauen von dir. Du darfst wissen, was er getan hat, um zu beweisen, dass er Wort hält. Denn die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Ich habe immer noch meinen Finger hier in der Bibel an der Stelle, weil es geht ja noch weiter. Lass uns mal gucken, wie es weitergegangen ist. Jesus endet mit diesem Satz, glaubst du das, dass ich die Auferstehung und das Leben bin, mit all dem, was es bedeutet? Und Martha antwortet, ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ich glaube. Nachdem sie das gesagt hat, voller Freude, zuversichtlich, ausgerichtet wieder auf die Hoffnung und auf Jesus, läuft sie zu Maria, ihrer Schwester, nach Hause. Das ist das, was Menschen mit Hoffnung machen. Sie rennen zu anderen und erzählen ihnen davon. Also wenn du Hoffnung hast, erzähl anderen davon. Martha macht das. Und das Nächste, was wir erfahren, das ist auch, dass Maria Jesus entgegenkommt. Und was passiert? Wir begegnen demselben Mix aus Zweifel, Enttäuschung, Vertrauen und Misstrauen wie bei Martha. Sie kommt und sagt denselben Satz, Herr, wenn du hier gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und das heißt dann, dass Jesus auf einmal von Zorn und Schmerz bis ins Innerste erschüttert wird. Andere Übersetzungen sagen, dass er seufzt. Und er fragt, wo habt ihr ihn begraben? So. Und die Menschen, dann heißt es, dass Jesus Tränen kommen. Jesus fängt an zu weinen. Und die Leute denken, die dabei stehen, die denken, guck mal, wie lieb er den Lazarus hatte. So lieb, so sehr, dass er trauert. Sie denken, es ist wegen seiner Trauer. Und andere fangen an, sich über ihn lustig zu machen und ihn zu verspotten und sagen, wenn er ihn so lieb gehabt hat, warum war er nicht da, um ihn zu heilen? Hätte er ihn doch heilen können. Andere hat er geheilt. Lazarus, die Menschen, die er liebt, nicht. Ah, wie oft habe ich das schon gehört von Menschen in Notsituationen. Anderen hilft Jesus mir nicht. Vertrau ihm. Das ist nämlich der Grund, warum Jesus weint nicht wegen Lazarus und seiner Trauer. dem Abschied. Er weiß genau, was er tun will. Er ist das Leben. Er wird ihn gleich auferwecken. Da kommen wir noch hin. Deswegen weinte Jesus nicht, sondern wegen des Misstrauens und des Unglaubens der Menschen. Deswegen weint Jesus. Und sie bringen ihn zum Grab. Und am Grab sagt Jesus dann, wälz den Stein weg. Und Martha kommt zu Jesus und sagt, oh, Jesus, keine gute Idee. Der ist schon 4 Tage tot. Der Leichnam hat schon Verwesung eingesetzt. Der stinkt schon. Man hat damals in Felsenhöhlen beerdigt. Lazarus war offensichtlich in so einer Felsenhöhle beerdigt. Eine Höhle, die in Stein geschlagen ist und wo man einen Stein, wo man in Fels geschlagen, man hat einen Stein vorgerollt, den hat man abgedichtet, damit der Verwesungsgeruch nicht rauskam und Tiere angelockt hat. So, und Martha sagt, er ist schon 4 Tage tot, der verwest schon. Der ist wirklich tot. Und Jesus antwortet, Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und dann heißt es, dass man den Stein weggerollt hat. Und ich weiß nicht, ob du dir die Situation vorstellen kannst. Sie rollen den Stein weg. Der Geruch von der Verwesung kommt aus dem Grab heraus. Und Jesus betet laut zu Gott. Wir erfahren, er betet so laut, damit die Menschen wissen, dass es wirklich Gott ist, der jetzt hier handelt. Ja. Und dann sagt er, Lazarus, komm heraus, komm raus. Alles hält die Luft an. Vielleicht kannst du, die Luft ist elektrisiert, man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Vielleicht kannst du es dir vorstellen. Und in dem Augenblick kommt Lazarus raus. Lebendig. So. Aber das Spannende ist, dass die Geschichte hier eigentlich nicht endet. Sie geht noch weiter. Der Vers danach ist, glaube ich, der Schlussvers eigentlich der Erzählung. Es kommt danach noch was, wo es um Jesus geht. Aber dieser Vers, der die Erzählung beendet, ist Vers 45. Und der heißt, viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Das ist das Ende der Geschichte. Darum geht es. Und das darfst du wissen, nicht nur, weil ich es jetzt gerade so vorlese, sondern weil Jesus das auch gesagt hat in Vers 15, als er mit seinen Jüngern darüber spricht, warum er jetzt erst so spät kommt. Da sagt Jesus, dass er natürlich traurig ist, dass Lazarus, dass irgendwie blöd ist, dass Lazarus gestorben ist. Er liebt ihn. Ja. Und dann sagt er, aber euretwillen bin ich froh, dass ich nicht dort war, um ihn zu heilen, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. So. Dazu dient das alles. Das ist der Punkt in dieser Geschichte. Es geht nicht nur darum, dass Jesus uns sagt, wer er ist und dass er das Leben ist und uns das Leben schenken will und dass er es beweist, sondern dass er es beweist, damit wir glauben und ihm vertrauen. Darum geht es in dieser Geschichte. Und später dann an seinem eigenen Kreuz, als er am Kreuz gestorben ist und dann auferstanden ist, zeigt er uns mit seiner eigenen Auferstehung, was er dir und mir schenken will und kann. So, darum geht es. Und deswegen kann Paulus so voller Zuversicht und Inbrunst schreiben in 1. Korinther 15, Vers 55, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Was soll der Tod uns noch bringen? Es ist nur ein kurzer Schlaf. So, oder später in Römer 8, Vers 38, 39 schreibt er, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und in Philipper 1, Vers 21 geht Paulus so weit, dass er sagt, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Warum ist Sterben sein Gewinn? Christus ist mein Leben, ja, ich bin die Auferstehung und das Leben, das hat Jesus gesagt. Warum ist Sterben sein Gewinn? Weil das Nächste, was passiert, ist, dass er die Augen aufschlägt und die Augen in die Augen seines geliebten Herrn guckt, nachdem er sich so sehr gesehnt hat. So. Oder mit Jesus selber, Johannes 10, Vers 28, wo Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Warum? Weil sie mir vertrauen. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist das, worum es geht. Und mit dem Vers von heute, mit dem 5. Ich-Bin-Wort, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Ich Bin. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals wirklich sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Das ist die Frage, um die es in allem geht. Glaubst du das? Das ist das Angebot, das Jesus dir macht. Denn wer das glaubt, der hat das Leben. Und dieses Angebot ist lebenswichtig, überlebenswichtig für uns. Und vielleicht kannst du das nachvollziehen nach allem, was wir heute gehört haben. Und das Problem ist, wir leben in einer postchristlichen Gesellschaft. Das ist ein riesiges Problem. Postchristlich heißt nachchristlich. Ja? Das heißt, wir hatten ein Christentum in unserer Kultur und unserer Gesellschaft, aber das ist eigentlich vergangen. Was wir übrig haben, ist eine Kultur von Menschen, die irgendwie davon ausgehen, dass sie ja alle irgendwie Christen sind. Und irgendwie sind wir doch alle Gottes Kinder, das haben wir doch irgendwie so gelernt. Irgendwie gehören wir doch alle zum Club. Und deswegen wird es schon irgendwie weitergehen, ob mit oder ohne Gott oder Jesus, spielt keine Rolle. Nach dem Tod geht es schon irgendwie weiter. Das ist nicht der Fall. Aber das ist das Denken unserer Kultur, natürlich auch unserer Angst geboren, weil wir nicht auf unseren kleinen Zettel hier gucken wollen. Daraus ist es auch geboren, aber das ist nicht die biblische Überzeugung. Es hat nichts mit biblischem Glauben zu tun. Unser Leben ist ein Geschenk. Dein Leben schon jetzt. Jeder Atemzug ist ein Geschenk. Und es hat ein Ziel, dass du Jesus kennenlernst. Dass du ihm begegnest, ihn kennenlernst und ihm vertrauen lernst. In allem, mit deinem ganzen Leben, damit du zu ihm gehörst und mit ihm lebst. Wenn du das tust, hast du Jesus und mit ihm das ewige Leben. Denn was Jesus uns schenkt, ist nicht einfach nur ewiges Leben, sondern sich selbst. Und deswegen geht es in allem immer um Jesus. Er schenkt sich selbst. Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann sagt er dir nicht, ich gebe dir das ewige Leben. Er sagt dir, ich bin das ewige Leben. Und deswegen verstehst du hoffentlich auch, warum du Jesus brauchst und die Beziehung mit ihm. Ich möchte dich nochmal am Ende bitten, sei mal mutig und schau ehrlich hin auf deinen Zettel. Ich weiß nicht, wie lang oder wie kurz dein Zettel ist, aber ich möchte dich ehrlich fragen, kannst du da hingucken ohne Angst? Ohne Sorge und ohne Verdrängung, sondern tatsächlich auf diese untere Abrisskante gucken, in dem Bewusstsein, ob sie in 40 Jahren kommt oder in 10 oder in 5 Minuten. Es ist gleich. Ich vertraue Jesus. Ich habe ihm mein Leben hingehalten und gesagt, hier, kümmere dich drum. Irgendwie ist es kaputt und irgendwie wird es nicht heile, aber du kannst es heile machen. Ich vertraue dir mit allem, was ich habe und bin. Für dich ist es kein Problem. Kannst du mit dieser Gelassenheit, mit dieser Sicherheit, mit diesem Bewusstsein auf dein eigenes Ende und dein eigenes Sterben gucken? Hey, wenn ja, dann möchte ich dich heute ermutigen und sagen, mach heute einen Danktag. Feiere diesen Tag, denn es ist keine Selbstverständlichkeit, diesen Glauben und dieses Vertrauen zu haben. Danke, Jesus, von ganzem Herzen. Du wirst in Ewigkeit ihn dafür loben und ihm dafür danken. Also fang heute damit an, ihm dafür zu danken, dass du ihm so vertrauen kannst. Und wenn du das kannst, dann frag dich auch, das ist das Zweite, frag dich, wen kennst du, der so Jesus nicht vertrauen kann? Der dieses Angebot noch nicht angenommen hat von Jesus. Und geh zu ihm und erzähle ihm von dem Angebot, das Jesus macht. Wer ihm vertraut, wird Leben in Ewigkeit haben. Und es wird alles hier und jetzt ändern. Und erzähle ihm, was es in deinem Leben geändert hat und warum du Jesus vertrauen kannst und was für einen Unterschied das in deinem Leben macht, dass du keine Angst vor dem Tod haben musst, sondern dass du ihm vertrauen kannst. Erzähl davon. Vielleicht siehst du das aber auch gerade und sagst, nee, das kann ich nicht sagen. Ich kann das so nicht vertrauen. Dann möchte ich dich bitten, warte nicht länger. Warte nicht länger, sondern komm zu Jesus. Geh zu Jesus und mach einen ersten Schritt. Ja? Nimm das Angebot von Jesus an. Jesus macht dir das, im wahrsten Sinne des Wortes, das Angebot deines Lebens. Warte nicht. Und nimm es an. Ja. Es ist nicht schwer. Sprich mit ihm und sag ihm einfach, dass du ihm vertrauen willst. Jesus, ich will dir vertrauen. Ich will dir mit meinem ganzen Leben vertrauen, hier und jetzt, mit diesem Augenblick, aber auch mit in Ewigkeit, mit meinem Tod und meinem Sterben. Ich will das alles in deine Hand legen und dir vertrauen. Das ist der erste Schritt. Jesus weiß, dass da auch Misstrauen in dir ist. So, dass er ist auch dem Misstrauen von Martha und Maria begegnet, ja. Und er wusste, dass es ein Misstrauen in seinen Freunden gab, in seinen Jüngern. Und deswegen hat er all das erzählt und all das getan, was er getan hat. Er kennt deinen Misstrauen. Erzähl ihn davon, wo du ihm nicht vertrauen kannst. Oder wie schwer es dir fällt, ihm zu vertrauen. Und dann bitte ihn, dein Vertrauen zu stärken. Alles andere macht Jesus. Der Rest ist das, was er tut. Bitte ihn, dir Vertrauen in ihm zu schenken. Und wenn du was tun möchtest darüber hinaus, weil du gerne was tun möchtest, und es manchmal auch nicht schlecht ist, dann mach doch Folgendes und lern diesen Vers auswendig in der nächsten Woche. Johannes 11, Vers 25. Und sag ihn dir immer wieder. Ich mache das gerade mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Wir lernen die Ich-Bin-Worte immer am Sonntag auswendig. Und dann sagen wir sie vor jeder Mahlzeit. Einer von uns sagt ihn immer. Und so schleifen die sich nach und nach ein. Und sie ermutigen uns, den Blick auf Jesus zu werfen und das uns bewusst zu machen, was wir über ihn gelernt haben. Also vielleicht kann es für dich eine Ermutigung sein, eine ewige Ermutigung, das zu wissen, dass Jesus auch zu dir sagt und dass es für dich gilt, dass Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals wirklich sterben. Ich wünsche dir, dass du das glauben kannst. Mein Leben hat es komplett verändert, für alle Ewigkeit. Aber auch hier und jetzt. Und genau das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Gott segne dich. Vertraue ihm. Es ist das Beste, was du tun kannst. Amen.